Gottes Wort betrachten. Wer seine Bibel dabei hat, der darf mit mir aufschlagen. Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 24. Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 24. Und liebe Geschwister, ich möchte vorwegschicken, wie viele wissen, ist mein Lieblingsthema Salbung. Salbung, denn Salbung ist Kraft Gottes in Aktion. Aber diese Woche hat Gott zu meinem Herzen geredet. Und da hat der Herr zu meinem Herzen gesagt, ich habe auch mal über etwas anderes gesprochen. Von jemandem, der mal im Vaterhaus war und hat seiner eigenen Meinung und seinen eigenen Ideen nach und ist tief gefallen und ist wieder zurückgekehrt ins Vaterhaus. Und da wollen wir dieses Gleichnis von Jesus, das er persönlich gesagt hat, wollen wir betrachten. Und da steht geschrieben, ab Vers 11. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon mein Erbteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Cent mehr besaß. Zu allem Unglück brachte ihn brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauer, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und vor dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch! Holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Vater im Himmel, dein Wort sagt, dass der Himmel sich freut über einen Sünder, der Buße tut, der zurückkehrt ins Vaterhaus. Herr und du, siehst auch heute jede einzelne Person an. Auch diejenigen, die fühlen sich von dir verlassen derzeit, die wirklich keinen Kontakt zu dir haben. Herr, die in ihrem Herzen eingestehen, ja, ich habe eine große Dummheit begangen. Aber ich will zu dir kommen. Ich will mich aufmachen heute und zu dir ins Vaterhaus kommen, denn ich brauche Segen, ich brauche Hilfe, ich brauche Heilung. Herr, erbarme dich meiner und vergib mir meine Schuld. Ich danke dir für alle die, die heute an diesem Tage nicht um sich schlagen, sondern in sich schlagen und sagen, Herr, hier bin ich. Vergib mir. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ich weiß, dies ist eine evangelistische Botschaft. Aber Gott hat so in mein Herz gelegt und der Herr hat zu mir gesagt, was ich gesagt habe, das kannst du auch sagen. Und jetzt wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Teure Geschwister, hier geht es um einen Sohn, der wegen seiner Starrhaltigkeit seinen Vater um dessen halben Besitz brachte. Er sagte, Vater, es waren zwei Brüder, der eine war so ein Nesthäkchen, wie wir sagen würden bei uns, der hat alles getan, was der Vater und die Mutter wollte, aber der eine, der wollte mal das Leben so richtig genießen, mit aller Lust und Freude. Er sagt, Vater, mir reicht es jetzt hier zu sein bei dir, ich bin erwachsen, ich bin emanzipiert und jetzt will ich auch mal was erleben in der Welt. Ich bitte dich um mein Erbteil. Ich will herausgehen und will was erleben, ich bin noch jung. Und der Vater musste sein bitter erschafftes Hab und Gut teilen. Heute ist es Gott sei Dank anders. Wer heute, unsere Gesetze in Deutschland sind anders, wenn heute ein Kind sowas möchte, dann hat es Anspruch auf ein Pflichtteil. Und das ist natürlich sehr, sehr gering. Und dann ist er aber des Erbes los. Er bekommt das Pflichtteil, was die Eltern verkraften können. Und dann ist er aber nicht mehr berechtigt als Erbe. So war es damals nicht. Und jetzt stellen wir uns vor, ein bitter erschafftes Erbe, Entschuldigung, Hab und Gut, was die Eltern erschafft haben, wollte der tun nicht gut. Der Ausreißer wollte jetzt ganz gleich, bis den Eltern weiterhin ging oder er geht, war ihm ganz gleich, er wollte das Leben so richtig genießen. Vielleicht ist auch, ich weiß nicht, aber vielleicht ist auch jemand da, Eltern, bei denen es eben so war. Ich kann Gott sei Dank sagen, meine Frau, bei uns war es nicht so. Aber ich weiß von der Seelsorge her und von meinem Dienst, dass viele schon sowas erlebt haben. Dieser emanzipierte Sohn, der meinte, dass er sich von der Abhängigkeit des Vaterhauses befreien könne, hatte den Segen seines Elternhauses verloren. Denn bitte beachtet, Geschwister, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und es heißt auch im Alten Testament, der Vatersegen baut den Kindern Häuser, aber der Mutterfluch reißt sie nieder. Wir alle tun sehr gut daran, wenn wir unsere Eltern lieben und schätzen. Ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt und ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Als wir, meine liebe Frau und ich, geheiratet hatten, habe ich großen Wert gelegt, oder wir beide großen Wert gelegt, dass mein lieber Papa und meine liebe Mutti, meine Eltern und meiner Frau, ihre Eltern, uns auch den elterlichen Segen mitgaben und preis dem Herrn, Gott hat unsere Ehe gesegnet. Und ich möchte jedem von euch, der heiratet oder der noch nicht, der heiratet, bitten, wenn der gläubige Eltern hat, bitte erbittet auch den elterlichen Segen, denn er tut gut daran, es ist ein biblisches Gesetz. Es war ein eigener Weg, wozu Gott nicht Ja sagte, denn schließlich ist doch, was ich gerade gesagt habe, an dem Segen des Herrn ist alles gelegen. In Wirklichkeit war das Erbteil, auf das er pochte, ein Geschenk des Vaters. Er wollte das Geschenk, was ihm als Sohn zustand, im Voraus schon in Anspruch nehmen. Ganz gleich, ich wiederhole mich jetzt gerade ein bisschen, ganz gleich, wie es den Eltern ging, ob die am Hungertuch hernachnagten oder was, war dem ganz egal. Er wollte das Leben in jeder Hinsicht genießen. Der Sohn aber konnte doch nur das ausgeben, was ihm der Vater zuvor gegeben hat. Der Vater hat geteilt, halbe halbe, und mit dem halben Erbteil seines lieben Sohnes, der bei ihm war und im Haus geblieben ist, der getan hat, was der Vater wollte, mit dem haben sie sich abgefunden. Und der eine in Saus und Braus, sagt die Hoffnung für alle Übersetzung. Ihr habt gemerkt, ist eine andere Übersetzung, aber hier steht es deutlicher. Da hat der Sohn gedacht, so jetzt ins Ausland und jetzt bin ich endlich einmal Bär. Und die in der Lutherbibel steht, und er verbrachte sein Gut mit Huren und hat so richtig, er ist so richtig in den Sünden gewaltigen Pfuhl gefallen und hat ganz gleich und hat sein Geld, was der Papa und Mama regelrecht erschafft haben, im Schweiße ihres Angesichtes, hat er mit Saus und Braus verpasst. Der junge Mann hat keinen Verstand mehr gehabt. Wie konnte man nur sowas machen? Der musste doch auch weiterdenken. Aber wahrscheinlich ist der Verstand bei seinem Wachstum zurückgeblieben. Auch wir, die wir Kinder unseres himmlischen Vaters sind, können auch nur das ausgeben, was wir zuvor von Gott empfangen haben. Ist es so? Ist es so oder nicht? Nur das, was wir von unserem himmlischen Vater bekommen, können wir wieder ausgeben. Und ihr Lieben, und da müssen wir wirklich bedacht sein, dass wir es auch recht ausgeben, dass der Vater auch glücklich ist, unser himmlischer Vater glücklich ist und dass er dazu auch Ja sagen kann. Und glaub mir's, wenn wir unserem himmlischen Vater treu dienen, dieser Vater, diese Geschichte weist ja nur auf Gott hin, was Jesus hier schildert. Nur auf Gott. Dieser Vater, von dem Jesus erzählt, ist ein wunderbares Gleichnis zu unserem himmlischen Vater. Wir sind doch seine Kinder, meine lieben Geschwister. Und wenn wir wirklich dem Herrn von ganzem Herzen vertrauen und tun, was ihm wohlgefällig ist, wird er uns alles geben, was im Himmel, im Vaterhaus vorhanden ist. Und darum sage ich jedem Einzelnen, Gottes Kindern geht es gut, wenn sie im Vaterhaus bleiben und mit ihm in Verbindung ja, auch bleiben. Glaub mir's. Das ist mir sehr wichtig. Und dieser eine Sohn, der andere, der blieb daheim und hatte wirklich alle Zeit zu essen. Aber dieser, da war es dann anders da. Und das wollen wir näher betrachten heute Morgen. Ist nicht alles, teure Geschwister, was wir, unser eigenen, im Grunde genommen anvertrautes Gut von Gott? Unser Ehepartner ist ein anvertrautes Gut von Gott. Meine Frau ist mir ein anvertrautes Gut von Gott, umgekehrt auch so. Deine Frau ist ein anvertrautes Gut von Gott. Und wir Ehemänner haben mit unserer Frau dementsprechend auch sorglich umzugehen. Aber das gilt auch für die Frau, aber für die Männer. Geschwister, alles, was wir besitzen, auch dein Auto, ist anvertrautes Gut von Gott. Alles, was wir haben, hat er uns gegeben. Und da müssen wir wissen, das ist kein Raub gewesen, sondern wir haben es vom Vaterhaus, vom himmlischen Vater bekommen durch seinen göttlichen Segen. Lob und Dank dafür. Außerhalb des Vaterhauses kann der Mensch nichts mehr zusammenhalten. Da geht alles, wer von Gott abfällt. Plötzlich kommt Armut. Plötzlich kommt Armut. Und man fragt sich, wo ist denn Gott? Ja, ja, wo ist er denn? Im Himmel. Weit weg von denen, die ihn verlassen haben. Dieser junge Mann, der war im Ausland. Er dachte, hier sieht mich niemand. Hier, ach, kann ich so mal richtig die Welt mit aller Lust und Freude genießen. Ach, wie herrlich. Und in Freuden lebte er. Fern vom Vaterhaus. Ja, kurzum, das Geld war schnell ausgegeben, aber es kam nichts mehr nach. Er hat sein Erbteil verprasst. Und jetzt plötzlich schlug er in sich. Ach, zu Hause mein Vater, der hat viele Tagelöhner, der hat viele. Und alle haben genug zu essen. Und ich hier im Ausland, bin ein Ausländer. Niemand sorgt für mich. Und ich leide Hunger. Ich sterbe hier noch den Hungertod. Ach, aber da kommen wir gleich näher drauf. Geschwister, ein wunderbares Bild für alle diejenigen, die von Gott abfallen. Gerade vorhin, und ich fühle mich heute Morgen mit dieser Botschaft bestätigt. Vorhin kam eine Krankenschwester, ich habe sie zum ersten Mal gesehen, schnell, vielleicht habe es einige gesehen, weiß ihre Arbeitskleidung. Sie ist mit dem Auto unterwegs und tut Krankenpflege machen und heult. Herr Müller, Herr Pfarrer, ich bin von Gott abgefallen, ich bin von Gott abgefallen und weint fast untröstlich. Aber sie musste gehen, sie kann nicht da bleiben, weil sie Dienst hat. Und da sah ich auch wieder diese Person, der hatte Teufel bestimmt vorgemacht, du hast dich versündigt wieder, den Heiligen Geist, denn da ist es ganz klar und deutlich, dass wer sich gegen den Heiligen Geist, so steht es in der Bibel, sich versündigt, wissentlich versündigt, da ist keine Buße mehr da. Da ist keine Vergebung, sagt Gott. Aber, und dies und hier möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, meine lieben Geschwister, da hakt der Teufel ein und sagt, du hast dich wieder den Heiligen Geist versündigt, ist alles umsonst, jetzt ist alles vorbei. Brauchst gar nicht mehr weitergehen, brauchst nicht mehr in den Gottesdienst gehen, du gehst verloren. Das ist der Teufel und der ist ein Lügner von Anfang an. Diese Woche hat mich eine liebe ältere Glaubensschwester von der Pforzheimer Gegend angerufen. Wo sie wohnt, weiß ich nicht, aber von der Pforzheimer Gegend. Bruder Miller, und sie ruft mich immer wieder an, als Mütterle. Und da sehe ich auch, Geschwister in meinem Dienst, dass gerade wenn die Geschwister älter werden, dann kommt der Teufel, du hast keine Heilsgewissheit. Du gehst verloren, du weißt nicht, ob dein Name geschrieben steht im Buch des Lebens. Und ich möchte euch sagen, ihr Lieben, haltet fest, der Teufel ist ein Lügner. Wenn dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht, dann steht er drin. Und keinem, die Bibel sagt in Offenbarung sehr deutlich, niemand ist würdig, dieses Buch aufzutun, als allein das Lamm Gottes, was wir gerade vorhin mit Thorsten besungen haben. Das Lamm Gottes ist Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Lob und Dank dafür. Und er, der dein Name reingeschrieben hat, da sage ich dir, keinem Teufel wird es gelingen, dieses Buch aufzutun mit seinen 7 Siegeln, wo dein Name geschrieben steht. Drum haben wir auch vorne das Buch hingestellt, das Steinbuch, wo jedes, das in dieses Haus kommt, ermahnt wird, die Frage gestellt wird, ist dein Name schon im Buch des Lebens eingetragen? Brüder und Schwestern, das ist das Wichtigste, was wir zu wissen haben in unserem Leben. Steht mein Name im Buch des Lebens, bin ich da registriert, dann bekomme ich jetzt schon den Segen vom Himmel her. Vom Vaterhaus. Halleluja. Lob und Dank. Aber jetzt sage ich noch was. Ihr merkt, es ist heute eine ganz andere Botschaft. Aber Gott hat es mir so aufs Herz gelegt, als ich auf meinem Sitz saß. Unlängst rief mich eine Schwester an, wie viele, eine liebe Frau, und sagt, Bruder Müller, ich als gläubige Oma, ich hüte mein Engele, und in mir heißt es immer, bring das Engele um. Bitte bet für mich. Und ich sehe sehr deutlich, ihr seht auch in den letzten Zeit, dass satanistische Handlungen gezeigt werden, wo Satanisten Menschen umbringen. Weil Satan sagt, bring den um. Und dann in dem Moment, wo er es gemacht hat, ist er ein Mörder und verdient die Hölle. Versteht er? Nicht kapiert. Wenn Mörder sind in der Hölle. Okay, Gott ist gnädig und vergibt, kann auch da vergeben. Aber hört einmal, Brüder und Schwestern, bitte beachtet, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er will immer, dass du jemanden umbringst. Viele, also hauptsächlich die Depressiven, bringt jemanden um, unkündig und so weiter. Und in dem Moment, wo es geschehen ist, du gehst verloren, bist ein Mörder und dann hat er dich. Und teure Geschwister, ich möchte das nur sagen und erwähnen. Wie schön ist es, dass wir einen Gott im Himmel haben. Satan kann wüten, kann alles auf den Kopf stellen, was er will. Aber wir sind des Herrn, Halleluja. Und da darfst du sicher sein, komme was er mag, wir sind des Herrn. Lob und Dank und Preis sei ihm dafür gesagt. In Sprüche Kapitel 23, Vers 21 heißt es, ich komme zurück auf diesen Mann, der sein Leben, das Hab und Gut so verprasste. Und da heißt es in Sprüche 23, Vers 21, die Säufer und Schlemmer verarmen. Und in Sprüche 29, Vers 3 sagt die Bibel, wer mit Huren umgeht, kommt um sein Gut. So ist es. Und Geschwister, und das möchte ich sagen, und ich möchte es auch heute Morgen, ich kenne mich selbst nicht, dass ich werde so von Gott inspiriert heute Morgen. Ich weiß, viele sind gläubig. Ich weiß es, Geschwister, aber Gott, ich werde so geführt. Und ich möchte jedermann sagen, hab keine Freundin über deiner Frau. Sonst kannst du schaffen und schaffen, uns vergeht alles. Es zerrinnt wie gewonnen, so zerrunnen. Sei treu zu deiner Frau und du Frau, umgekehrt. Und das Dritte ist, leb nicht in wilder Ehe. Sonst kannst du beten, bis du blau wirst. Hilft alles nichts. Bet für dein anvertrautes Gut. Das ist dein Leben, dein Ehepartner. Amen. Amen. Vielleicht lang ich weiß nicht, jemand ins Herz, aber ich als Diener Gottes habe das zu sagen, was mir Gott für heute auf mein Herz gelegt hat. Jesus sagt, und er fing an zu darben. Im griechischen Urtext hat darben folgende Bedeutung. Ausgeschlossen werden, entbehren oder Mangel leiden. Das heißt darben. Und er fing an zu darben, entfernt vom Vaterhaus. Und wenn wir, ich muss es immer wieder betonen und immer wieder zurückgehen auf das, und wenn wir uns von unserem himmlischen Vaterhaus entfernen, ist nichts mehr da. Wer will dir denn helfen? Plötzlich hat er fing an zu darben. Wo sind denn seine Trinkfreunde geblieben? Ich nehme jetzt ein böses Wort, seine Sauffreunde, die mit ihm gefeiert haben. Hoch die Tassen. Wo sind sie denn plötzlich geblieben? Er war alleine. Und wenn du nichts mehr hast, bist du plötzlich alleine. Will niemand mehr von dir etwas wissen, dann bist du ein armer Tropf. Hast nichts mehr zu geben, kannst keine Runden mehr ausgeben. Kommt nichts mehr nach vom Himmel. Ich spreche jetzt vom Vaterhaus, aber ich spreche jetzt in geistiger Hinsicht vom Himmel. Ich habe kein Segen mehr. Kein Segen. Ich stehe da, nichts mehr. Nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht die, was weiß ich, ich will es jetzt nicht schwarz in schwarz malen. Ich möchte nur immer wieder sagen, komm zurück zum Vaterhaus. Da hast du alles, was du brauchst. Leben und volles Genüge und Freude in Hülle und Fülle. Er gibt dir, was dein Herz begehrt, glaub mir's. Alle diese Bedeutungen treffen für den verlorenen Menschen zu, denn er wird ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott, und weil das so ist, haben solche Personen auch keinen Segen und verarmen. Dann ist es auch kein Wunder, wenn sich sogar die besten Freunde, was ich vorweggenommen habe, zurückziehen. Was ist, Brüder und Schwestern, wollen wir mal der Sache auf den Grund gehen. Wenn jemand vom Vaterhaus entfernt ist, er hat keinen Kontakt mehr zum Himmel und da fließt kein Segen mehr, dann sieht er ein anderer immer besserer Autofahrer, vielleicht in einer höheren Klasse Autofahren. Und dann kommt der Neid. Wieso der und ich nicht? Er will dir geben, was dein Herz wünscht. Aber komm zurück zum Vaterhaus. Dann gibt's vielleicht auch mal eine bessere Klasse. Der, wo jetzt Amen gesagt hat, der kriegt's. Und der, wo zu faul war dazu, der schaut nach. Geschwister, ich sag's euch noch einmal. Ich werde es nie vergessen. Vielleicht diejenigen, wo es noch nicht gehört haben, aber ich werde es nie vergessen. Ihr wisst, das ist meine Erfahrung, dass Amen, Amen heißt, so soll es sein, so soll es geschehen. Oftmals, liebe Katholiken haben wir, liebe, ungefähr ein unserer Geschwister sind Katholiken und ich freue mich. Und die meinen es ehrlich. Aber oftmals, wenn ich so mit den Leuten bete und ich sage dann Amen am Telefon, dann sagen sie, Gott vergelt sie ihnen. Und sage, ja, danke, dass wir tun. Aber Schwester, jetzt müssen wir noch Amen sagen, weil Amen heißt, so soll es sein. Wisst ihr das? Amen. Und das habe ich, wenn ich mich bei denjenigen wiederhole, die ich schon einmal gehört habe, dann seht es mir nach, bitte. Wir waren vor 2 Monaten ungefähr in Gießen, bei Wetzlar. Haben wir mal da in der Stadthalle einen Gottesdienst gehabt. Jeder Stuhl war besetzt. Mein Team, das dabei war, das kann sich noch gut entsinnen. Und die Leute, die saßen so und so auf, haben gehört und zugehört, liebe Menschen, liebe Menschen. Und dann sage ich, Leute, sag doch auch einmal Amen. Hör doch nicht auf zu atmen. Da war so meistens so still, dass man fast eine Nadel hätte fallen hören können. Sag doch auch einmal Amen. Nichts war. Liebe Leute. Und dann hat es aber Gott geführt, dass die Tür hinter offen war. Und irgendwie ein fremder Passant, der mit uns gar nichts zu tun gehabt hat, der Gottesdienst wollte, der hat einen Hund gerade in der Leine gehabt und lief mit dem Hund anscheinend außer am Eingang vorbei. Und der Hund schaut, ich habe nichts gesehen, schaut rein und macht 2 Kläffer. Wuh, wuh. Amen. 2 Silben. Und dann hat alles gelacht, natürlich, könnt ihr euch vorstellen. Aber Gott hat dem Hund seine Schnauze benutzt, weil die Lieben wohlerzogenen Christen zu müde gewesen sind, anscheinend ein Amen zu seiner Ehre zu sagen. Teure Geschwister, in der Bibel, in der Offenbarung, im letzten Kapitel schreibt Johannes, das war ein Priester. Der Priester, der wurde ja nach Patmos. Der Priester war ein gläubiger Mann. Ein Katholik, ein Priester. Und dem ist ja Gott begegnet. Auf Patmos. Und dann schreibt er im letzten Kapitel, das sagt der, Jesus Christus, das sagt der, der Amen heißt. Also Jesus, dessen Name heißt auch Amen. Und Amen, haben wir gerade gehört, heißt, so soll es sein. Und drum heißt es auch, im Wort Gottes, wo er sagt, ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Das, was hier geschrieben steht, da will er wachen, dass er es bei dir tue, wenn du ein Amen hast. Ich glaube, jetzt habe ich versucht, es mit dem Löffel zu geben, Geschwister. Halleluja. Halleluja. Ja, der Abstieg und nicht der Aufstieg ist das Schicksal all derer, die meinen, sich zu emanzipieren, das heißt, sich von der absoluten Abhängigkeit Gottes zu befreien. Ja, ich brauche Gott nicht und so weiter. Und dann plötzlich, wenn man braucht, jetzt was ist was. Und ich gerade rede der Heilige Geist zu meinem Herzen und heute bist du da, wer du auch bist. Ich weiß nicht, die einzelne Person sind da, so fühle ich in meinem Herzen. Jawohl, du fühlst, ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich muss zurück zu Gott. Ich muss zurück zu Gott. Sonst habe ich keine Hilfe mehr. Sonst kann man mir schon den Sarg bestellen. Oder dann ist die größte Blamage im Dorf, wenn ich Pleite mache. Oder was weiß ich, was sonst. Heute ist Jesus Christ, der Retter ist da. Sein Name heißt Jesus Christus. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Außer der Name Jesus Christus. Halleluja, Lob und Dank. Wer nicht von Gott abhängt, wird abhängig von Menschen. Wer nicht von Gott abhängt, wird abhängig von Menschen. Und das ist schrecklich. Dann wartest du, bis du mal wieder ein Wort bekommst oder bis du mal die Nachbarin wieder ein Stückle Kuchen vor die Tür stellt und bist abhängig. Wer aber von Gott abhängig ist, die haben einen geöffneten Himmel, meine lieben Geschwister. Und da fließt der Segen in so einer mächtigen Weise, dass sie sagen, es ist der Herr, es ist der Herr, es ist der Herr. Glaub mir's. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Martin Luther übersetzt, da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Das ist schrecklich, wenn man sich an Menschen hängen muss. Ach, du hör mal, kannst mir nicht wieder aushelfen. Jetzt liegt wieder eine Rechnung und ich kann nicht. Geschwister, wir haben es alle schon einmal erlebt, dass einmal das Konto leer war. Wissen wir doch. Aber preis dem Herrn, wenn wir dann in Tiefen geführt werden, wissen wir, von irgendwo kommt eine Hilfe her, weil wir Gottes Eigentum sind, meine lieben Geschwister. Und er lässt die Seinen nicht untergehen, glaubt mir's. Er lässt sie nicht untergehen. Aber die meinen, sie stehen auf eigenen Füßen, sie brauchen Gott nicht. Brüder und Schwestern, Gott sei es geklagt. Ich möchte nicht in irgendeine Politik eingreifen. Wir alle, ich glaube, verschiedene, das eine wählt jetzt in der Wahl so und das andere wählt so. Aber eines möchte ich doch sagen, dass ihr alle gesehen habt am Fernsehen. Gott sei es geklagt, unser lieber Bundeskanzler, der bestimmt sein Bestes getan hat. Er sagte, ich kann mein Eid ohne Gott machen bei der Vereidigung. Und wo wir hingekommen sind, das sehen wir alle. Ohne Gott. Ganz gleich welche Couleur. Die anderen sind auch nicht viel besser, das sage ich dir. Wir können nur wählen zwischen dem geringsten Übel, wenn die Wahlen sind. Aber hört mal, ohne Gott geht's abwärts. Aber mit ihm geht's aufwärts, meine lieben Geschwister. Denn er macht einen Unterschied zwischen denen, hört mal gut her, er macht einen Unterschied zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und der Unterschied soll bei dir sichtbar werden, dass du dem Herrn von ganzem Herzen dienst. Glaub mir's. Man muss sich einmal das vor Augen halten. Ein Jude, jetzt hört mal, das war ein Jude. Jesus sprach hier von einem jüdischen Bürger. Und die Juden, diejenigen, die bibelfest sind, die wissen, von Mose her ist den Juden verboten, Schweinefleisch zu essen. Steht ganz klar und deutlich. Und jetzt ein Jude ist so tief gefallen, dass er sogar Schweine hüten musste. Gegen das Gesetz Mose. So tief kann ein Mensch fallen, wenn er von Gott abfällt. Man muss sich einmal das vorstellen und vor Augen halten. Ein Jude, dem durch das Gesetz Mose der Verzehr von Schweinefleisch untersagt ist, stand als Schweinehirt am Ende seiner Leider. Als der auf der tiefsten Stufe der Unterordnung der Hierarchie. Vielleicht noch unter den Sklaven. Er hat weniger gehabt wie ein Sklave. Ein Jude, der zum auserwählten Volk vom Alten Testament her gehörte. Und Jesus schildert das so klar und deutlich. Stellt euch vor, wie tief der Mann gefallen war. Der Junge, der meinte, jetzt will ich mal was erleben in der Welt. Und wie gut war doch sein Ende, dass er mindestens mit der Zeit nicht mehr um sich geschlagen hat, sondern in sich. Halte mal, mein Papa, mein Vater zu Hause, der hat Angestellte, der hat Tagelöhner. Und die haben alle mehr zu essen wie ich als Sohn hier in der Fremde. Ja. Das also, meine lieben Geschwister, was ich gerade vorhin gesagt habe, das also ist das Ergebnis, dass man so tief fallen kann, wenn man sich vom Vaterhaus entfernt, nicht einmal vom Schweinefutter, von den Schoten des der Johannesbrotbäume durfte er sich ernähren. Nichts, der hat ihm gar nichts gegeben. Und es war noch ein harter Mann, sagt Jesus. Dieser Bauer war ein harter Mann. Und der Vater daheim und der Vater zu Hause, der hat gedacht, wo ist denn mein Sohn? Bestimmt hat der Vater immer wieder geschaut. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und in meinem Herzen fühle ich, dass auch heute Morgen das göttliche Auge schaut. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist er denn? Ach ja, der arme Kerl. Wie geht's ihm denn? Mein Sohn, mein Fleisch und Blut. Wo ist er denn? Jesus ruft freundlich Verlorene nach Haus, glaub mir's. Und heute ist dein Tag, auch für dich, der du dich vielleicht überhoben hast. Hast gedacht, ich stehe auf eigenen Füßen. Und ist schrecklich daneben gegangen. Aber Jesus ruft freundlich Verlorene nach Haus. Noch nicht einmal das Schweinefutter durfte er zum Schluss noch essen. Essen. Und das Johannesbrot, das sind so wie Bohnen. Ich weiß nicht, wer mit nach Israel geht, der sieht da drüber die Johannesbrotbäume. Und das hängt so wie Stangenbohnen. Ungefähr sieht das aus. Und ist ja, und das, auch das durfte er nicht essen. Und da saß er verkümmert. Seine Freunde haben ihn alle verlassen. So ist die Welt. Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot, heißt ein Sprichwort. Wenn du in Not bist, dann wirst du erst erkennen, wer ein echter Freund zu dir ist. Weißt du das? Und wenn alle gegen dich sind und du hast noch einen Freund, der ist Gold wert. Meistens sagen doch die anderen dem anderen nach, ach hör mal, und dann ist er gerede und stimmt gar nicht so. Aber hör mal, bei diesem jungen Mann, da war es ähnlich. Da ging, ja, jetzt ist der verlorene Sohn, stell euch mal vor, jetzt wurde er selbst Tagelöhner. Jetzt ist er selbst Tagelöhner geworden. So weit kann man fallen. Und war Sohn oder ist Sohn. Der Vater, daheim ist alles in Hülle und Fülle. Brüder und Schwestern, im Himmel ist alles in Hülle und Fülle für seine Kinder zubereitet. Glaub mir's. Und wer eingeht durch die enge Pforte, der darf erleben, dass alle Gebetserhörungen direkt hinter der Pforte liegen. Aber die Pforte ist verachtet. Schmal. Und wer durch diese Pforte geht, kann nichts mitnehmen. Keine Sünde mitnehmen. Die bleibt draußen. Die ist so schmal, dass du nur so durchgehen kannst. Und alles, alle Sünde, alles, was dich anklebt, bleibt zurück. und du sagst, Herr, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und dort, wer das wagt und nicht auf diese hört, die verloren gehen, die vor der Tür stehen und sagen, ach ja, die Tür zu Gott, ach ja, bist du auch so einer. Okay, die schreien heute Jubel, Trubel, Heiterkeit, heute, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot nach dem Schema. Ihr kennt diese Sprüche von der Welt. Aber, liebe Geschwister, wenn dein Gewissen dich mahnt und Gott zu deinem Gewissen redet, hör mal, die gehen alle verloren. Ich will aber, dass du gerettet wirst. Und dann solltest du dich vielleicht von manchen von der Verwandtschaft sogar absagen. Oh. Frau, Mann, wenn dein Mann gerettet ist, dann wird es so sein, wie Jesus es schildert. Zwei werden auf einem Bette liegen. Wenn Jesus kommt, das eine wird angenommen, das andere verlassen werden. Und wichtig ist es, dass du und deine Frau auch wieder, dass ihr wirklich den Weg mit Jesus geht und nicht euch von anderen, die wirklich von Gott nichts wissen wollen, aufhalten lasst. Oder wenn ihr noch da empfindlich seid, wenn ihr verspottet werdet. Geschwister, hört mal. Ich sage es euch von mir, aus meiner Erfahrung. Ich bin hier in Karlsruhe geboren. Ich bin in Karlsruhe geboren. Ach du liebe Zeit, ich war ein unbeschriebenes Blatt. Ein unbeschriebenes Blatt. Als wir hier angefangen haben zu planen und so weiter, da hat man überall gelacht, was sich der kleine Müller einbildet. Heute ist anders da geworden. Glauben wir es. Wenn es heute Siegfried Müller heißt, ach, das ist der. Das wissen Sie alle. Letztens hat ein Schulkamerad zu mir gesagt, der vor einem, ja, er ist Zimmermann, da kam er mal da und da sagt er, Siegfried, Herr Siegfried, ihr habt ja was hingestellt, du solltest ja Ehrenbürger von der Stadt Karlsruhe werden. Und da sage ich, oh, ich bin ja Ehrenbürger. Mein Name ist im Himmel angeschrieben, Lob und Dank. Aber ich sage das nur nebenbei, Geschwister. Ehrenbürger ist schön, und wenn jemand Ehrenbürger wird, aber hör mal, im Himmel sind unsere Namen angeschrieben. Halleluja, und das ist das Entscheidende. Ja, jetzt wurde er, der verlorene Sohn, selbst Tagelöhner, und sein Arbeitgeber war ein harter, harter Mann. Dieser hatte für ihn nicht genug Brot und noch nicht einmal genügend Schweinefutter. Er diente einem fremden Herrn, von Gott weg, vom Vater weg. Und jetzt diente er einem fremden Herrn. Und alle die, die von Gott weggehen, die dienen einem fremden Herrn, dessen Name heißt Satan. Entweder Gott oder entweder Satan. Es gibt keinen Mittelweg. Diese Woche hatten wir eine Beerdigung hier am Karlsruher Hauptfriedhof. Uns kamen viele Menschen und Gott hat zu meinem Herzen geredet. Sprich eine evangelistische Botschaft. Dieser Bruder hat sein Leben dem Herrn Jesus geweiht. Und okay, der ist versorgt, der ist beim Herrn im Paradies. Aber rede zu denen. Und da habe ich deutlich gesagt, wo geht's lang? Wo geht man hin, wenn man von dieser Erde abscheidet? Und da hilft alles. Wenn jemand verstorben ist, hilft alles beten, nachher nichts mehr. Nirgendwo stehen wir es, nur in der Apokryphe steht es geschrieben, aber ist nicht Gottes inspiriertes Wort. Und hört einmal, Geschwister, so wie wir hier weggehen, so kommen wir auf der anderen Seite an, entweder rechts oder links. Hier müssen wir unser Leben dem Herrn Jesus weihen. Später gibt es nichts mehr. Nichts mehr. Glaub mir's. So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Das heißt nicht, dass die vom Missionswerk gerettet werden. Du kannst laufen und laufen auch zum Missionswerk, wenn du nicht bewusst dein Leben dem Herrn Jesus weihst. Oder zu welcher Kirche du auch gehörst. Du musst dein Leben zum Herrn Jesus geben. Schau mal, ein hochgebildeter Schriftgelehrter, der kam zu Jesus. Das war der Nikodemus, hieß er. Der kam in der Nacht zu Jesus. Er hat gesagt, Meister, wir wissen, dass du von Gott bist. Denn niemand kann die große Zeichen und Wunder tun. Lob und Dank. Niemand kann die große Zeichen und Wunder tun, wie du sie tust. Es zeigt denn echt von Gott. Aber was muss ich tun, dass ich, stell euch vor, ein Schriftgelehrter, das war ein Pfarrer oder ein Pharisäer oder was weiß ich, ein Geistlicher, der sich auskannte. Aber, und jetzt plötzlich sagt der war ehrlich, komm her, Was muss ich tun, dass ich selig werde, dass ich um das ewige Leben erhalte? Er fühlte in seinem Herzen, sein Wissen war vielleicht eine ganze Universität, die er im Kopf rumtrug, von einer ganzen Bibliothek. Aber er wusste nicht, was das war, was Jesus zu ihm sagte. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, andernfalls kann er nicht in das Himmelreich kommen. Ja, kann jemand wieder zurück in Mutterleib kehren. Und wie, der hat überhaupt von Tuten, wie Tuten und Blasen, glauben, das hat man, keine Ahnung gehabt. Die Wiedergeburt ist, wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus weihen und sagen, Herr Jesus, jetzt will ich zum Vaterhaus. Jetzt will ich, dass mein Leben, mein Charakter, mein Wesen verändert wird. Dass ich nicht mehr mir und der Welt, der ungläubigen Welt, die verloren gehen, diene, sondern dir, dem lebendigen Gott. Und Geschwister und viele von uns, auch ich, wir sind der Ewigkeit ziemlich nahe gerückt. Habt ihr nicht auch das Gefühl? Und da ist es wichtig, dass wir wissen, wohin die Reise geht, wenn wir von dieser Welt abgehen. Lob und Dank dafür. Ja, jetzt sagt Jesus, da ging er in sich. Ist ein Satz vom Herrn. Dieser kleine Satz bedeutet eine exakte, radikale Weichenstellung. Er stellt sich der eigenen Situation, denkt wirklich über sich nach und sagt, ich tue Buße. Ich habe den Blödsinn meines Lebens begangen. Wie konnte ich nur vom Vaterhaus, von Gott, werde ich jetzt sagen als Gläubiger, aber er vom Vater in Israel. Vom Vaterhaus. Wie konnte ich nur weggehen? Das ist alles in Hülle und Fülle. Und ich, zerrissenes T-Shirt an, mir gedacht habe, nicht gewaschen. Ich stinke vor Schweiß und furchtbar. Da bin ich ein Schweinehirt. Und soll noch nicht einmal, und vom Gesetz her, in die untersten Stufe vom Gesetz her gefallen. Schweinehirte. Furchtbar. In seiner Verzweiflung nahm er Abschied von seinen einstigen Illusionen und wechselte von den Schweinen und jenem harten fremden Herrn zum eigenen Vater. Halleluja. Er wechselte. Und heute freut sich der Himmel, wenn auch du, der ein oder andere, wechselt von dem Herrn, wo sagt, du musst das tun, du musst sündigen, du musst betrügen, du musst über den Tisch ziehen und übervorteilen, du musst lügen, du musst stehlen. Dann bist du ein Kerl, dann bist du jemand. Wechsle von dem Herrn zum himmlischen Vater. Dann wird es dir gut gehen. Halleluja. Und du wirst alles genug haben. Mitten in Wirtschaftskrise. Es wird dir gut gehen, glaub mir's. Wenn du zum Vater zurückkehrst und wenn du in dich gehst. Nicht immer sagst, die anderen sind schuld, das ist um dich geschlagen. Ach ja, der und schuld, wenn der was wäre, ach wenn die, schau sie mal alle an und so weiter. Und so. Nicht um dich schlagen, in dich schlagen. Da schlug er in sich und sagt, halte mal. Ich war der Törichte, wie konnte ich nur mein halbes Erbteil vom Vater verlangen und er hat mir's gegeben und hat mich ziehen lassen. Und jetzt sitze ich in der Tinte. Jetzt sitze ich hier im Ausland und weiß nicht mehr weiter. Ich werde an Hunger sterben. Mein Gott oder mein Vater, dachte er, kann allerdings jemand erst dann sagen, wenn dasjenige durch Bekehrung und Glauben beziehungsweise durch die Wiedergeburt ein Kind Gottes geworden ist. Dann kannst du sagen, mein Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich durch Jesus Christus das ewige Leben gefunden habe. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Versorger bist, dass du Versorger meiner Familie bist, dass du meine Weisheit bist. Du hast Salomo Weisheit gegeben, dass er klug war und kein Blödsinn gemacht hat, dass er das ganze Reich damals leiden konnte und alles und so weiter. Herr, oh, mein Vater im Himmel. Das ist doch was Schönes, oder nicht, dass man zu Gott sagen, mein Vater, mein Gott und mein Herr. Halleluja. So ist es. Es ist zu beachten, dass der jüngere Sohn keineswegs die Absicht hatte, sich zu Hause durch dieser Sohn nicht die Absicht hatte, die Sache so auf PAP abzutun und sagen, ach ja, durch die Hintertür des Hauses zu Hause einzugehen. Nein, er machte klare Sache. Er ist nicht heimgeschlichen und sagt, ach Vater, es macht jeder mal eine Dummheit. Bitte vergib, bitte. Ich habe eben mal die Dummheit begangen und ach ja, ich sage jetzt einmal so lässig, ach jeder macht einmal eine Dummheit. Was soll's denn? Nee. Der hat richtige Buße getan. Der hat gesagt, Vater, ich habe gesündigt. Und da muss ich Hochachtung sagen vor den Katholiken. Die gehen zur Beichte. Wichtig ist natürlich, dass sie auch dann davon lassen. Und Hochachtung. Und ich möchte auch uns, allen Freikirchlern sagen, hast du schon echte Buße getan? Hast dein Leben einem Seelsorger bekannt? Und in dem Moment, sagt Jesus, wo wir bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt. Nachher so hat Gott zu meinem Herzen geredet, wird ein Altarruf sein. Du kannst kommen und kannst dein Leben dem Herrn Jesus weihen. Aber deine Vergangenheit sollte vor einem Seelsorger bekannt werden, wo du Vertrauen hast. Glaub mir's. Die Sache muss vom Tisch. Die Sache muss vom Tisch. Und wenn es dir hart ankommt, der Teufel muss blamiert werden. Amen. Geschwister, sind wir uns doch einig? Ich weiß doch. Was ist? Das erste ist fremdgegangen. Sex, Hurerei, Stehle, Lüge, Betrüge. Das ist doch alles eins. Der Teufel hat doch eine Masche. Sind wir doch uns einmal einig. Und stellen uns nicht als Saubermänner dar. Aber in dem Moment, wo wir zu Jesus kommen, vergibt er. Und dann wirst du sehen und plötzlich wird dein Verlangen, Herr, wenn ich dich sehe, frage ich nicht nach Himmel und Erde, also Himmel und Erde ist, um hinauszugehen, sondern, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, wenn ich nur dich habe. Und Geschwister, und wenn wir der Heiland haben, dann ist der Segen obligatorisch. Dann ist der Segen obligatorisch, habe ich gesagt, dann kommt er automatisch. Dann werden auch Kinder gesegnet durch die Eltern, glaub mir's. Wie wunderbar und wie herrlich ist das, ja. Also, nein, ich komme zurück zu diesem jungen Mann. Nein, er wollte auch nicht mit einem verlegenen Lächeln seine Tat herunterspielen, indem er gesagt hätte, ach, vergessen wir den Ausrutscher. Schließlich macht doch jeder einmal einen Fehler. Nein, sein Entschluss war, Vers 18, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Das hat er sich vorgenommen. Vater, ich bin vor dir und vor Gott schuldig geworden. Vergib mir. Ich kann nicht mehr länger dein, ich kann nicht mehr dein Sohn sein, denn ich habe mich wahnsinnig versündigt. Dir, Vater, gegenüber, der du dein Vermögen im Schweiße deines Angesichts erschafft hast. Aber ihr Lieben, der Vater, wissen wir, er hat Ausschau gehalten. Und ich sage noch einmal, Jesus hält auch heute Morgen Ausschau, nach jeder Einzelnen, wo du auch bist. Er will nicht, dass du verloren gehst, sondern dass du ewiges Leben hast. Und es dir wohlgehe. In allen Bereichen deines Lebens. Ohne ein klares Schuldbekenntnis gibt es bei Jesus keine klare Bekehrung. Ich habe gesündigt, das muss ausgesprochen werden. Ich habe gesündigt, das muss ausgesprochen werden. Ganz klar und deutlich. Dem jüngeren Sohn, also eben diesem Sohn, wurde bewusst, dass er mit der vorgezogenen Erbteilung und dem Verlassen des Elternhauses dem Vater wehgetan hatte. Das war ihm voll und ganz bewusst. Er kannte seine Situation. Er sah, wie sein Herrn, dem er gedient hat, diesem Bauer, ein harter Mann war und sein Vater so lieb. Und ich kann euch sagen, jeder tut wohl daran, wenn er in sich geht, glaubt mir's. Ja. Es ist wichtig, dass bei der Bekehrung beziehungsweise bei der Entscheidung zu Jesus, also die Schuld bekannt beziehungsweise gebeichtet wird. Möge doch jeder, wie jener junge Mann, prüfen, wo er sich befindet, noch bei den Schweinen, symbolisch, oder im Vaterhaus. wenn ihr beispielsweise bei den Schweinen, da wird oftmals Witze geklopft, dass es eine richtige Schweinerei ist. Und da haben Kinder, Gotteskinder nichts mehr zu tun. Hallo? Jubel, Trubel, Heiterkeit. Bist du noch in Anführungszeichen, ich will nicht die Menschen Schweine nennen, aber es ist eine Schweinerei, was die Menschen halt machen. Bist du noch bei den Schweinen oder bist du im Vaterhaus? Jesus ruft freundlich Verlorene nach Haus. Ich sage es immer und immer wieder. Dieser erkannte, wo er sich befand. Als der Sohn bekannte, Vater, ich habe gesündigt, war dessen Reaktion, dass er zu seinen Dienern rief, der Vater, beeilt euch, den schönsten Anzug. Ist mein schönster, wo ich daheim habe. Ihm zu geben. Jesus geht sogar auf die Kleidung ein. Merkt er was? Der kam mit dem verrissenen Unterhemdchen ins Vaterhaus. Aber dort ist er umgekleidet worden. Und da erinnere ich mich. Und jetzt kommt noch Folgendes. Und bringt ihm noch was. Das möchte ich all denjenigen sagen, die meinen, es darf auch jemand keinen Schmuck tragen. Also ich habe keiner, das seht ihr. Aber jetzt Folgendes. Da geht Jesus sogar auch ein und bringt ihm einen kostbaren Ring an seine Hand. Also, liebe Schwester, hast du gehört? Von Gott aus darfst du auch einen Ring tragen, den dann dein Mann einmal geschenkt hat. Der kostbare. Bitte, bitte, Geschwister. Ich weiß, manche mögen sagen, aber jetzt sagen, Jesus sagt's, Geschwister. Ihr Schwestern, habt ihr da Amen? Oh, jetzt kommt's, das glaube ich. Aber jetzt passt mal auf, was hier geschrieben steht. In Luther übersetzt das beste Gewand. Aber hier, diese Übersetzung heißt, holt den schönsten Anzug, den wir im Haus haben, und gebt ihn meinem Sohn. Ich denke da an die Koreaner. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr eine Reise nach Korea machen, Geschwister, im Oktober. Wahrscheinlich, wir sind momentan in Verhandlungen. Nicht, aber ich kann es euch sagen, es wird ungefähr so 2000 Euro kosten. Wer da nächstes Jahr sparen möchte, ihr werdet es nicht, so in etwa 2200, so in etwa, wir sind noch in Verhandlung. Aber so ist schätzungsweise mein Dings. Aber wer mitgeht, der wird sehen, die Koreaner, die kommen im schönsten Anzug ins Haus des Herrn. Die Damen, die Schwestern, im schönsten Kleid. Das im Schrank hängt, so kommen sie zu Gott. Manche mögen sagen, Gott sieht das Herz an, das sieht er an. Er sieht auch mein Herz an. Und darum habe ich mir heute Morgen extra, meine Frau hat gesagt, was siehst du heute so einen Anzug an? Sag ich, das Schönste brauche ich heute. Ich predige über das Wort. Aber ihr wisst, ich ziehe immer ein guter an. Als Diener Gottes. Weil er in Lumpen gekleidet war und zum Vaterhaus zurückkehrte, sagte der Vater, bringt schnell den schönsten Anzug her und ihr werdet nichts mehr von seinen Lumpen sehen. Deine Vergangenheit soll Vergangenheit sein. Gott will dich kleiden mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Der schönste Anzug. Gott will, dass du königlich daherkommst, denn du bist ein Königskind. Er sollte ein Gewand tragen, das zu seiner Stellung als Sohn passte. Er sollte ein Gewand tragen, das zu seiner Stellung als Sohn passte. Geschwister, das wollen wir doch auch tun, oder? Amen. Wir sind Königskinder und unsere Kleidung soll als Stellung zu unserem himmlischen Vater passen. Wir sind Königskinder. Zieht ihm, und jetzt kommt's, ihr Schwestern, hört einmal, gut Herr, oh, das ist sogar ein Mann gewesen, stellt euch mal vor, ein schöner Ring. Aber schön, wenn du einen Ehering anhast. Ich halte ihn sehr in Ehre daheim, also wirklich, der glänzt noch wie eins, kann ich euch sagen, weil er mal so kostbar ist, dieser Ehering. Zieht ihm den schönsten Anzug an, ja, und auch den schönen, damit, es kommt gleich noch die Bibelstelle, damit er vorbereitet ist, seinen Platz beim Festmahl einzunehmen. Stellt euch mal vor, das Festmahl, was, da wurde ein Kalb geschlachtet, gemästet und im ganzen Haus war eine Feststimmung. Der Vater hat gesagt, er war tot, er war verschollen, mein Sohn. Aber jetzt lebt er wieder, er ist wieder da, er ist im Vaterhaus. Da wurde ein Fest veranstaltet. Und ihr Lieben, das Beste, er, die Lumpen wurden, konnte er ablegen. Und er wurde gekleidet mit einem Festgewand, mit dem schönsten Anzug. Ein kostbarer Ring. Und Schuhe, der kam mit der verschlitzten, vielleicht barfuß oder verschlitzten Sandalen. Seine Vergangenheit hat man nicht mehr gesehen. Er wurde im Vaterhaus eingekleidet. Dass er der Vater, seinen Vater nicht blamiert. Und Geschwister, ist doch wunderbar. Möchtest du auch heute eingekleidet werden mit diesem vom Vater, dass du sagst, ach Herr, ich nehme all das, das weiße Gewand, nimmt die Bibel ins weißes Gewand, das Gewand, das du mir bereitet hast, dass meine Vergangenheit mir nicht mehr angesehen wird. Von welchem Milieu ich komme, alles ist vorbei. Ich bin ein Königskind, ein Sohn des Königs und du eine Tochter des Königs. Halleluja. Halleluja. So ist es, Geschwister. So ist es, wenn der reuige Sünder zu Gott kommt. Er wird nicht nur von der Gerechtigkeit Christi bedeckt, was die Vergangenheit betrifft, sondern er wird auch für künftige Segnungen vorbereitet, die für die Begnadigten im Vaterhaus bereit sind. Also, liebes Kind Gottes, wer zurückkommt, wenn du wirklich einen Fehltritt begangen hast, du fühlst, wie der junge Mann, du fühlst, ja, ach, ich habe Dummheit, die Dummheit meines Lebens gemacht. Vater im Himmel, vergib mir. Der Herr Jesus sagt, ihr hört jeden Sonntag, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn du heute zu Jesus kommst, du fühlst ja wohl, das gilt heute mir, und er wird mich nicht hinausstoßen. Aber ich brauche eine Änderung in meiner Situation. Ich brauche eine Änderung in meinem Leben. Komm zum Vaterhaus. Jesus ruft freundlich. Verlorene nach Haus. Und er will dir ein neues Gewand geben. Rein. Weißes Gewand. Das alte, sündige Gewand. Wo vielleicht mit Blut befleckt ist. Wo man Sünde begangen hat. Das will er dir wegnehmen. Aber dass der Sohn kam, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott, ich bin immer wert. Er wusste, er hat die tiefste Sprosse der Leiter erreicht. Das Niveau unter einem Sklaven. Vater, ich bin's nicht mehr wert. Ich will einer deiner Tagelöhner sein. Nein, du bist mein Sohn, sagt er. Du bist mein Sohn. Und jetzt wurde das Festgewand gemacht, Geschwister. Das Festessen gemacht. Und an dem Sohn sah man nichts mehr von seiner Vergangenheit an, von seinem sündigen Leben. Nichts mehr sah man ihm an. Er war Sohn. Er war Sohn. Und das ist das Entscheidende, meine lieben Geschwister. Und liebes Gotteskind, erkenne deine Identität, wer du bist. Du bist nicht irgendwer. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes, von Gott aus berufen. Halleluja. Beim Studium dieses Textes fiel mir auf, dass Jesus, also das habe ich schon gesagt, auch auf die Kleidung jenes Mannes einging. Er sollte also ein Festgewand anhaben. Des Weiteren sagt er, und jetzt kommt's da, bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Stellt euch mal vor, ein Diamant. Ich will jetzt aber nicht irgendwie eine Welle auslesen, dass das eine schöner mit einem Diamant da sitzt, wie es anderen sagt, schau mal hin, ich bin jetzt auch mit einem Diamant. Und dass die andere Person neidisch wird, weil sie sich nicht so ein teurer, was weiß ich, bitte versteht mich nicht falsch. Das ist ein bildlicher Hingespruch. Aber wenn den Ring anträgt, von Gott aus, wir sehen es, Jesus selbst hat es gesagt, meine Geschwister. Ist mir heute Nacht so wichtig geworden, als ich noch einmal mich da mit dem Thema beschäftigt habe. Wie wunderbar, dass dieselbe Hand, welche die Schweine gefüttert hatte, nun einen Ring tragen sollte. Diese Hand, die der Omnibus vom Missionswerk wascht und reinigt, die darf einen Ring tragen im Himmel. Halleluja. Diese Hand, die bei den, die Schweine gefüttert hat, die durfte nun im Vaterhaus gekrönt einen Ring anhaben. Gott hat das Kostbarste für dich bereit. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er will, dass du gerettet wirst und ewiges Leben hast und dass man deiner Sünde nicht mehr gedenkt, wenn das große Hochzeitsfest sein wird. Dann wirst du da sitzen. Und sollst du da sitzen, Amanda Falk, entweder sitzt dort oder sitzt nicht, bist verloren. Aber mit der großen Festtafel. Und dann sind sie alle weiß gekleidet. So steht es in der Offenbarung Kapitel 7. Da sagt Johannes, eben dieser Priester, dieser katholische Priester, der da auf Patmos diese Vision von Gott bekommen hatte. Der sagt, Herr, diese Vision, welche er gezeigt bekam von den 144.000, die sind gekleidet in weißen Kleidern. Herr, wer sind die? Das sind, und jetzt sagt Gott zu ihm, der Herr Jesus zu ihm, das sind die, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider helle gemacht. Sie haben ihre Kleider, jetzt hört, bitte gut her, gewaschen im Blut des Lammes. Thorsten hat es vorhin erwähnt, das ist das Reinigungsmittel, das Blut Jesu Christi, das reinigt besser wie Persil oder sonst irgendwie weißer Riese oder was es alles gibt. Das Blut Jesu, und da sieht man nicht mehr. Aber jetzt hört mal, die ihre Kleider, heißt jetzt weiter, nicht besudelt haben. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blute des Lammes. Das ist jetzt, wenn wir um Sündenvergebung bitten. Aber dann heißt es weiter, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Wie konnten Sie überhaupt darauf aufpassen, dass kein Flecken an Ihre Kleider hinkam bei den Erlösten? Ich kann es euch sagen, Sie haben peinlich aufgepasst, schon beim Ersten, dass noch nicht einmal ein einziger Flecken an Ihr Gewand kam. Und das wollen wir doch auch. Aufpassen, dass unser Kleid gereinigt, bleibt, weiß bleibt, denn die werden Gott schauen. Also, er war jetzt kein Schweinehirte mehr, sondern der geehrte Sohn eines reichen Vaters. Ich gratuliere all denen, die das ebenso sagen, Herr, hier bin ich. Ich will kein Schweinehirte mehr sein. Ich will nicht mehr der Welt dienen. Ich will der geehrte Sohn von dir sein. Die geehrte Tochter von dir. Halleluja. Dieser Ring beweist die ewige Liebe des Vaters und ist das Pfand des Heiligen Geistes. Dieser geistige Ring, von dem ich hier rede. Durch den Prophet Hosea verheißt der Herr seinen Kindern, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Hosea 2, Vers 21. Er hatte nun, das ist mein letzter Vers, er hatte nun den Anzug, das ihn deckte, den kostbaren Ring, der ihn schmückte, und Schuhe, die ihn zum Wandeln und zur Arbeit fähig machten. Amen. Herr Jesus, ich danke dir und ich preise dich für diese geheiligte Stunde heute Morgen, hier in deinem Hause, wo deine Ehre wohnt. In diesem geheiligten Hause, Herr, wir wissen, und ich bete wie Salomo, wie kann dieses Haus dich fassen, der du der bist, der sogar die Meere in deiner hohen Hand hält und das ganze Universum, in dem du wohnst. Aber Herr, ich bitte dich für alle die, die hier in dieses Haus kommen und hier sind, um dich zu suchen und die in ihrem Herzen fühlen, jawohl, ich brauche einen anderen Herrn. Ich brauche Jesus Christus und meinen Vater und den Vater im Himmel und die Kraft des Heiligen Geistes, dass ich in dieser Welt, in dieser verschmutzten Welt, wo die Menschen sich oftmals wie Schweine benehmen, durchgetragen werde, dass ich die Kraft habe, zu widerstehen der Sünde und den Verlockungen. Herr, hier bin ich. Gib mir das weiße Gewand gib mir den feinsten Anzug, den himmlischen Anzug. Und diesen Ehering, was ein Symbol deiner ewigen Liebe ist. Und die Schuhe, um das Evangelium hinauszutragen. Lebendig. Um von dir gesegnet zu werden, Herr. Ich brauche ab heute einen geöffneten Himmel. Und alle die, die heute hier sind. Ich weiß nicht, wer das ist, wer da angesprochen wurde. Aber Gott hat mir die Botschaft gegeben und ich gestehe, ich habe mich fast geweigert, heute über dieses Thema zu sprechen, weil ich wusste, viele, viele, sie wünschen Heiligung, Heiligung. Aber hier ist ein Fundament zu legen für die Heiligung. Übrigens, ach ja, gerade erinnert mich der Herr gerade zwischen rein. Hinten, hier, ich lang hin. Hier, an dieser Stelle hat jemand bislang einen Schmerz gehabt. Der ist vollkommen verschwunden. Aber den hast du lange Zeit gehabt. Du konntest dich kaum bewegen. Hier saß der Schmerz, wo ich reindrücke. Der Schmerz ist verschwunden. Dank dem Herrn, Gott hat es dir weggenommen. Aber wir wollen jetzt hier bei diesem Thema bleiben. Gott hat mir gerade die Heilung gezeigt. Halleluja. Und du siehst, du hast das Verlangen, das Bedürfnis, Herr. Hier bin ich. Ich komme zurück zum Vaterhaus und du Buße. Und wenn du kommen möchtest, dann wollen wir den Herrn bitten. Der Herr Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du heute Morgen kommen möchtest, hier ist niemand, der lacht, hier ist niemand, der spottet. Wir sind alle, die beten. Aber heute ist dein Tag. Hör mal, es darf nicht sein, dass es weiter abwärts geht und du an der untersten Sprosse der Leider dich derzeit befindest und du weißt absolut nicht mehr weiter. Heute ist der Tag des Herrn. Heute, wo du seine Stimme vernimmst, verstocke dein Herz nicht, komm. Und mach's wie dieser Sohn. Er ging in sich und sagte, ja, ich will heute zum Vaterhaus kommen. Und gelobe Gott und gelobe dem himmlischen Vater, dass ich mich verfehlt habe. Da verfehlt, dort verfehlt. Und meine Vergangenheit wäre es nicht wert, Sohn weiterhin zu sein. Aber heute ist Jesus da. Heute ist der Vater da. Er hat zu deinem Herzen geredet. Und er hat dich heute hierher geführt. Warum auch immer. Weil du Hilfe brauchst, weil du Sehnsucht hast. Und jetzt ist er da und will dir helfen. Die ihr Heilsgewissheit habt, bitte betet, weil diese Geschwister, sie können das nicht. Sie sind nicht gewohnt, öffentlich zu beten. Und wir wollen alle miteinander beten. Ihr seid gerettet, sie noch nicht. Aber sie werden als Gerettete diesen Ort verlassen. Halleluja. Herr Jesus.
Herr Jesus.
Hier bin ich.
Hier bin ich.
Komm in mein Herz.
Komm in mein Herz.
Vergib mir alle meine Sünden.
Vergib mir alle meine Sünden.
Sie tun mir leid.
Vergib mir,
wo ich gefehlt habe,
wo ich gesündigt habe.
Meine Sünden tun mir leid.
Meine Sünden tun mir leid.
Hier sind meine Hände.
Hier sind meine Hände.
Ich komme zu dir.
Ich komme zu dir.
Und lege meine Hände in die deinigen. Führe und leite du. Mich alle Tage meines Lebens. Schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens.
Schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens.
Und führe und leite du mich.
Und führe und leite du mich.
Alle Tage meines Lebens.
Alle Tage meines Lebens.
Ich gelobe dir.
Ich gelobe
dir. Dir nachzufolgen.
Dir nachzufolgen.
Dir zu gehorchen.
Dir zu gehorchen.
Inspiriere mich. Durch deinen Heiligen Geist.
Durch deinen Heiligen Geist.
Amen.